Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute geht es um eine Frage, die viele in der Marketing- und SEO-Welt gerade umtreibt. Ist SEO, wie wir es kennen, bald tot? Mit den neuen AI-Overviews und Suchmodi in Google verändern sich die Spielregeln der Online-Sichtbarkeit. Antworten erscheinen direkt in der Suche, Klicks auf Websites werden weniger und klassische Ranking-Strategien geraten ins Wanken. Doch ist das wirklich das Ende von SEO oder nur der Anfang einer neuen Ära? Darüber sprechen wir heute. Dafür habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar Benjamin Sturmey. Er ist Executive SEO bei Sixt, Co-Founder der Agentur Directware und passionierter Experte, wenn es um alles rund um SEO, Video und Mobilität geht. Benjamin ist bekannt dafür, dass er Dinge nicht nur analysiert, sondern auch erklären kann. Und zwar so, dass es wirklich jeder versteht. Perfekt also für unser Thema heute.
B2B Marketing Rules. Wir sprechen über Digitalmarketing, Vertrieb und die besonderen Herausforderungen in B2B-Unternehmen. Dabei lassen sich unsere ExpertInnen und Gäste in die Karten schauen und geben Einblicke in die B2B-Marketing-Praxis. Dieser Podcast wird präsentiert von Digitly, der B2B-Digitalagentur. B2B Marketing Rules.
Schön, dass du da bist, Benjamin.
Sehr gerne, freut mich von dir.
Du hast einen super spannenden Lebenslauf, zumindest so, wie ich es sehen konnte. Du bist vom Gaswasserinstallateur zum Executive SEO bei Sixt geworden. Was hat dich denn so an der SEO fasziniert, dass du diesen Weg eingeschlagen hast?
Die Neugier an Computern war ja schon immer da und handwerklich aber halt auch. Und dann war halt die Frage, was schlage ich ein? Und dann habe ich als erstes gehört, naja, im Handwerk, das ist immer was Gutes, mach das mal. Also habe ich das auch, ich habe auch meine Eltern gehört. dann hat sich aber halt auch ergeben, naja, meine Eltern, die haben eine Fahrschule, sind eine eigene Fahrschule, da hat man halt auch eine Webseite. Und da ist natürlich die Frage, wie kriegt man die bei Google für Fahrschule plus Stadt auf Position 1? Und dann hieß es so, ja Benjamin, du kennst dich doch mit Computern aus, mach doch mal. Ja, und dann ging die ganze Reise halt los mit, okay, in der Schule hat man zum Glück noch ein bisschen HTML gelernt und dann ging es los mit, okay, Content on-Page optimieren, off-Page optimieren und ja, es zog sich halt immer neben dem Hauptberuf so weiter, bis ich halt 2015 gesagt habe, okay, ich mache das jetzt mal als Freelancer und in der Zwischenzeit war ich ja auch dann Fahrlehrer geworden, deswegen konnte ich dann auch so ein bisschen in die YouTube-Welt mit einsteigen, wo dann auch YouTube-SEO mit verbindet. Und 2017 habe ich gedacht, okay, ich wechsle jetzt endgültig den Beifahrersitz zum Bürostuhl und bin dann halt in der Agentur SEO geworden und bin jetzt letzten Endes bei Sixt gelandet, weil ich halt auch Autos sehr liebe. Liegt halt auch sehr nahe, wenn man mal Fahrlehrer war und das ganze Thema Mobilität wurde mir schon früher ans Herz gelegt und deswegen war das ein guter Match.
Ja, schöner Faden, der sich da durchzieht eigentlich. Du hast ja dann sozusagen schon einige Entwicklungen in der SEO mitgemacht. Wenn ich dich jetzt fragen würde als kompletter Neuling in dem Bereich oder auch jemand, der gar keine Ahnung hat, wo stehen wir denn da aktuell eigentlich?
Boah, also aktuell stehen wir gerade auf dem, ja, man könnte sagen, am Anfang eines großen Umschwungs. Ich sag mal, SEO war ja jahrzehntelang das Optimieren auf Keywords, die der User auch so häufig eingegeben hat. Man hat sich auf Keyword-Tools verlassen, die das Suchvolumen ausgespuckt haben. Bei einem Suchvolumen hat man sich orientiert, um Content für seine Webseite zu erstellen. Und das ändert sich gerade eben, dass man halt nicht mehr auf diese kurzen 1, 2, 3 Wörter höchstens lange Keywords sich fokussiert, sondern der User sich umstellt auf eine Konversation. Das ist, finde ich, der größte Umschwung, der gerade eben passiert, dass halt nicht mehr 1 oder 2 Wörter vorkommen, sondern ganze Sätze, die komplett anders verstanden werden können, als es vorher der Fall war. Das ist so der größte Umschwung gerade eben, den ich auch selber bemerke.
Ja, da sind wir schon ganz schön tief drin in der Thematik. Nochmal kurz zu den Grundlagen vielleicht. Genau, wir hatten oder kannten bisher die klassische Suchmaschine, sag ich mal so, dann können wir gerade in Google, wenn wir uns darauf einmal fokussieren, den AI-Overview beobachten, dass da schon gute Antworten vorgefertigt werden. In Zukunft soll der AI-Mode ausgerollt werden oder in den USA ist er das auch schon. Kannst du da ganz kurz einen Einblick reingeben, was das eigentlich alles bedeutet und was da für Unterschiede bestehen.
Gerne. Also ich sag mal, AI-Overviews, das kennen wir ja hier in Deutschland schon, ist im Prinzip eine AI-Zusammenfassung der verschiedenen Webseiten, die zwischen Seite 1, manchmal auch Seite 2 und 3 ranken, je nachdem, wie der Algorithmus da gerade eben lustig ist. Auf jeden Fall nimmt halt der Googlebot den Content aus den Webseiten raus und fasst ihn kurz und knackig zusammen. Manchmal kürzer, manchmal länger. Es kann auch durchaus vorkommen, dass die AI-Overviews die ganze Seite fast einnehmen, wenn man das ausklappt. Und ist natürlich für den User total toll. Also ich kenne sehr viele, auch aus dem privaten Freundeskreis, die sagen, boah, dieses AI-Overviews, das ist total Hammer. Ich muss mich nicht mehr durch Cookie-Banners durchwühlen und tausenden von Ads auf der Webseite und tausenden selbst abspielenden Videos, sondern ich habe sofort die Antwort. Und das ist auch so das, wo die Reise hingeht, dass viele User eine Antwort haben wollen und nicht erstmal tausend Banner und scrollen und so weiter machen. Die Steigerung davon ist natürlich dann der AI-Mode. Kann man sich so vorstellen, ChatGPT, der das schon mal verwendet hat, auf die Google-Suche runtergebrochen, sage ich mal, für den normalen User, sodass dieser halt auch längere Fragen stellen kann, präzisere Fragen, ausdrücklichere Situationen, sodass man halt nicht mehr sagt, was weiß ich, Reise Amerika, sondern sagt, plane mir einen Roadtrip in Las Vegas im Juni für 3 Wochen für 4 Personen in einem großen Cabrio. Also da geht die Reise halt hin und das ist so das, was gerade eben mit AI-Overviews anfängt und mit AI-Mode das Ziel ist.
Ja, also es hört sich ja nach dem ziemlichen Silbertablett an, was man als Nutzerin dann sozusagen präsentiert bekommt. Wie können sich denn Unternehmen eigentlich darauf einrichten? Du hattest vorhin schon die Keywords erklärt ein bisschen, auf die man bisher so sehr fokussiert war und teilweise ja auch noch ist. Was kann man da noch tun?
Unternehmen grundsätzlich empfehlen kann, ist immer zu überlegen, was fehlt auf meiner Webseite über mein Produkt, was nehme ich vielleicht als selbstverständlich wahr und fehlt noch auf meiner Webseite, weil jetzt durch diese längeren Prompts, sage ich mal, durch diese längeren Suchanfragen können natürlich auch detailliertere Fragen entwickelt werden, die vielleicht auf der Webseite gar nicht abgedeckt werden. Da gab es ein gutes Beispiel von einem anderen SEO, der hatte zum Beispiel Query gestellt, welche Brand ist die beste Brand, um umweltverträgliche Jeans zu finden. Mhm. Und in den Google-Suchergebnissen kamen komplett andere SEO-optimierte Suchergebnisse bei raus, wo natürlich der eigentliche Gedanke dieses Nachhaltigen überhaupt gar nicht auf der Webseite vorkam. Während die eine Brand, die dann ChatGPT vorgestellt hat, auf ihrer Webseite komplett diesen Umweltgedanken von dem Sourcing über der Wassereinsparung komplett auf der Webseite erklärt hat. Und das kann jetzt halt ChatGPT und die ganzen AI-Mods und anderen Tools viel besser verstehen, diesen Kontext dahin. Um das jetzt auch mal vielleicht auf unsere Marke umzumünzen. Wenn jetzt eine Familie in den Urlaub fährt und die brauchen Kindersitz, wenn man Familienvater oder Mutter ist, dann kennt man das. Es gibt viele Kindersitze. Das ist ein Riesenmarkt, Kindersitze zu haben. Es reicht nicht mehr zu sagen, wir haben einen Kindersitz. Habt ihr eine Babyschale? Habt ihr einen Kindersitz für 4-jährige bis 6-jährige Kinder? Oder habt ihr nur so einen Kids-Booster, der für Kinder bis 10 bis 12 gedacht ist? Man muss das jetzt viel ausführlicher erklären, um das natürlich auch an den Kunden zu bringen, der das vielleicht gar nicht so meint, aber die AI das so versteht und dann auch sucht. Und das ist so etwas, womit man vielleicht anfangen könnte als Unternehmen.
Ja, jetzt könnten Unternehmen auf die Idee kommen, dann schreiben wir ellenlange Texte über, wie müssen Kindersitze für Neugeborene bis hin zum, ich weiß gar nicht, bis zu welchem Alter man verpflichtet ist, einen Kindersitz zu haben. Ist das die Lösung, dann ewig lang zu schreiben, Content zu generieren?
Ich sag's mal so. Also am besten ist es mal so lang zu schreiben, wie es notwendig ist. Wenn man jetzt natürlich einen Online-Shop hat, der Babyschalensitze verkauft, dann ist es was anderes wie jetzt zum Beispiel Sixt, wenn man ein Auto mietet und man braucht einfach nur einen passenden Sitz für eine Woche. Dann reicht es zu sagen, hey, wir haben hier einen Sitz in der Größe für dieses Alter, für diese Körpergrößen. Den haben wir. Wenn man aber natürlich jetzt in einem Online-Shop ist, der Babyschalensitze als Hauptmerkmal verkaufen, die haben 10 Stück davon, Da muss man natürlich auch die unterschiedlichen Merkmale davon etwas ausführlicher erklären. Im Prinzip sollte man nach wie vor für den Menschen schreiben, aber man sollte es nicht gekünstelt in die Länge ziehen. Das braucht man nicht mehr.
Ja, aus dem Content-Bereich und auch, das ist ja auch super eng mit der SEO verknüpft, ist ja schon lange eigentlich auch der Tenor. Denkt vom Nutzer aus, schreibt auch gut zu euren Produkten. Wofür sind die nützlich? Was sind die Vorteile? Das ist ja im Prinzip schon das, was empfohlen wird. Ist es trotzdem was anderes jetzt für die KI-Suche sozusagen zu schreiben?
Nicht unbedingt. Also man kann durchaus die Vorteile hervorheben. Vor allem, wenn die Nutzer natürlich dann fragen, was sind die Vorteile dieses Sitzes, dann macht sich das AI natürlich auch sehr einfach und sagt, ja, die stehen hier. Und copy-pastet da die raus. Deswegen kann man natürlich das definitiv reinschreiben. Es ist auch schon fast eine Art der Manipulation der AI, kann man schon fast sagen, wenn man das dann so hervorhebt. Ist die Frage, was dann natürlich der User dann auch eingibt. Ne? Mhm. Das ist auch der Gedanke, mit den Produkten komplett von A bis Z ausschreiben. Man weiß momentan noch nicht, was der User eingibt. Man kann es schon sehen in der Search Console, wenn man ein Produkt in den USA hat, dass die Anzahl der Queries, die länger als 5, 6 Wörter sind, mit der Einführung von AI-Mode durchaus gewachsen sind. Ist jetzt natürlich kein riesiger Sprung nach wie vor, aber man sieht schon, dass es da ein Wachstum gibt. Und dementsprechend macht es Sinn, die weiteren Facetten des Produkts durchaus zu durchleuchten und vorzustellen.
Du hast ja gerade gesagt, man weiß nicht, wie der Nutzer Fragen eingibt. Noch nicht. Das wird ja auch alles getrackt und sicherlich kann man das irgendwann nachvollziehen und auch in Zahlen abbilden. Wie können denn Unternehmen auf der anderen Seite dann wissen, wie zum Beispiel die KI ihre Informationen findet?
Was ein Unternehmen definitiv bereits jetzt schon machen sollte, ist, sich die Serverlogs genauer anzusehen, weil da kann man ja zumindest eindeutig sehen, auf welcher Webseite wurde wie oft von welchem Suchbot zugegriffen. Klar, auch generell technisch SEO immer interessant, wenn eine Agentur reinkommt oder ein neuer Inhouse-SEO, dann ist man ganz froh, wenn es dann Serverlogs gibt. Das haben noch viele Unternehmen nicht verstanden. Und man kann mit der Analyse davon schon einen Indikator sehen, okay, gibt es eine Seite, die häufiger aufgerufen wurde, als, sage ich mal, der Durchschnitt, die jetzt immer nur gecrawlt werden. Und dann hat man schon mal einen Indikator, okay, diese Seite ist thematisch häufiger gesucht in den AI-Bots von ChatGPT, aber auch natürlich von Googles AI-Bot zum Beispiel. Dann kann man dann auch mit dem Google-Bot Extended sehen, dass es da einen Zugriff drauf gab.
Ja, danke dir. Ich wollte jetzt nochmal auch zurückkommen zu, wir sind von der Babyschale gekommen. Das ist ein klassischer B2C-Bereich, würde ich sagen. Es gibt ja immer eigentlich auch Unterschiede zum B2B-Bereich. Hast du da Erfahrung oder glaubst du, dass es da auch Unterschiede geben wird, in der SEO vorzugehen?
Im B2B-Bereich kenne ich es ja so, ist immer jetzt schon als SEO mal schwierig, wenn man mit den Keyword-Tools arbeitet, dass das Suchvolumen zwischen 0 und 10 ist. Und das natürlich immer so ein bisschen Guesswork ist, was der Kunde da suchen könnte. Das wird natürlich dann jetzt mit den längeren Queries und Prompts nicht einfacher, dann natürlich da ein zielgenaues Produkt herauszufinden oder ein zielgenaues Content-Piece, was alles abdeckt. Auch hier wieder überlegen, wonach könnte jemand suchen, wer mein Produkt braucht und habe ich auch alle Facetten abgedeckt meines Produktes, um halt auch da B2B-Abfragen abzuschöpfen. Ein Unterschied zu B2C-SEO wird es 100% nicht geben, aber es ist wie beim klassischen SEO, beim B2C und B2B-SEO, die Suchanfragen sind halt anders und die Customer Journey ist unter Umständen auch eine etwas andere als beim B2C-SEO. Und auch da muss man halt überlegen, welche könnten das sein? Und ruhig mal ein bisschen ausführlicher auf der Seite verschiedene Facetten erklären als vorher, weil wenn da ein B2B-Kunde reinkommt, der vielleicht mit einer super langen Prompt jetzt versucht, was zu finden, was zu ihm passt, dann kann halt AI-Mode oder ChatGPT dann, wenn es im Internet danach sucht, und das macht es ja mit teilweise 10, 20, 30 Suchbegriffen gleichzeitig, dass man das dann halt auch gefunden wird und abdeckt.
Wir hören ziemlich oft auch so die Bedenken, sag ich mal, dass die Seiten nicht mehr geklickt werden. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die Impressions steigen oder man kann ja auch nachvollziehen mittlerweile, dass die Seiten durchaus in den AI-Overviews auftauchen. Jetzt ist ja aber das Ziel natürlich von Unternehmen auch, die Nutzer auf ihre Seite zu bringen, damit sie dort konvertieren oder mindestens sich dort ein bisschen orientieren, über die Seite navigieren. Was macht man da, wenn am Ende Google die ganzen Antworten liefert?
Man muss sich eins bewusst machen. Also man wird diesen Status quo nicht verändern können, dass der Klick auf die Webseite für diverse Teile des Funnels einfach nicht mehr da sein wird. Also dieses Top of the Funnel, ich hole mir jetzt ganz viele Klicks auf die Webseite, das muss man sich wohl oder übel leicht abschminken. Ja, natürlich wird es in der AI-Overview irgendwo dargestellt, dass deine Seite als Quelle zitiert wurde und da fokussiert man sich ja als SEO drauf, oh, wir müssen da unbedingt zitiert werden. Am Ende des Tages ist natürlich die Frage, hat der Kunde was davon, nimmt er das überhaupt wahr? Hm. Ich würde ganz klassisch im Marketing-Deutsch sagen, I doubt it. Deswegen the top of the funnel, ja, man sollte ihn nicht vernachlässigen, um eine Relevanz im Google-Algorithmus zu behalten. Weil es hat sich ja auch gezeigt, für Bottom of the Funnel wird natürlich unter Umständen auch die Google-Suche verwendet. Und wenn man da nicht rankt, dann hilft es keinem, hat man auch nichts gewonnen von. Deswegen, der Content ist schon wichtig, auch für klassische Webseitenbesucher, die wird es nach wie vor geben. Aber da jetzt Neukunden zu generieren, wird schwieriger, sagen wir es mal so, mit Top of the Funnel. Das ist leider eine Sache, die sich nicht verändern wird. Und man sollte sich jetzt eher auf Middle of the Funnel und Bottom of the Funnel fokussieren, weil da müssen die Leute ja natürlich nach wie vor die Webseite besuchen. Und das ist der wichtige Punkt jetzt.
Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal ganz kurz Top, Middle und Bottom of the Funnel erklären?
Also wenn man jetzt, Flugzeuggeschäft nimmt, wie man möchte in Urlaub gehen, dann ist ja Top of the Funnel, also man ist am Anfang der Reise und sagt, man möchte einen Sommerurlaub planen. Und das ist jetzt, okay, man sucht sich ein Land aus. Wenn man sich ein Land ausgesucht hat, sucht man sich einen Flug aus oder das Reisetransportmittel, was man braucht. Ist die Frage, ob man überhaupt einen Mietwagen haben möchte. Idealerweise natürlich immer ja. Und jetzt geht man in dem Funnel weiter nach unten und kommt im Middle of the Funnel an und sagt, okay, ich habe jetzt mein Urlaubsland gefunden, das ist Sizilien, ich fliege von München nach Palermo, möchte aber an die Südwestküste von Sizilien, kommt man mit dem Zug überhaupt nicht so gut hin, da brauche ich einen Mietwagen. Jetzt ist man im Middle of the Funnel angekommen und sucht sich jetzt eine Mietwagen aus. Und jetzt ist natürlich die Frage, welchen Mietwagen? Naja, okay, ich brauche ein Cabrio, weil es ist im Sommer, wir sind zu zweit, wir brauchen nicht so viel Sitze, wir brauchen Cabrio für 2 Wochen. Und jetzt tippt man natürlich in die Google-Suche ein, Sizilien, Palermo, Cabrio, 2 Wochen, Juli 2026. Und dann ist man natürlich am Bottom of the Funnel angekommen, weil jetzt ist man kurz davor, natürlich jetzt die Mietwagenfirma auszusuchen und dann zu buchen. Und das sind die verschiedenen Schritte des Funnels, des Trichters, wie es auf Deutsch auch heißt. Er macht sich zum Ende immer weiter zu und dann ist man.
Danke für die Erklärung nochmal. Und jetzt diesen Middle of the Funnel zu treffen, auch da wieder die Frage, wie denn?
Was sich natürlich gezeigt hat, wenn man AI-Overviews hat oder AI-Mode, greifen natürlich auf die klassischen Suchergebnisse, also auf die Seite 1-Ergebnisse zu. Was sich auch gezeigt hat, ist, dass natürlich diese AI-Overviews und AI-Mode-Ergebnisse stark schwanken. Da hat sich eine schlechtere Konsistenz gezeigt als, sage ich mal, in den klassischen 10 Blue Links, also in den 10 normalen Links. Und da natürlich in die AI-Overview reinzukommen, ist eine Sache, die meistens klassisches SEO ist. Das ist natürlich einer der Punkte. Aber je weiter man natürlich zum Bottom of the Funnel rutscht, desto mehr kommen auch die anderen Quellen ins Spiel, die nicht mehr, sage ich mal, auf der eigenen geownten Domain sind, sondern vielleicht auch so Sachen wie YouTube, Instagram, TikTok, Reddit etc. pp. Sind, weil je weiter man in dem Bottom of the Funnel rutscht, geht es ja jetzt um die Entscheidung. Und sobald man sich entscheiden muss, desto mehr Fragen stellt man vielleicht. Und dann ist natürlich die Frage, wie ist man auf den anderen Plattformen dargestellt?
Ja, also das heißt im Prinzip, in der Suchmaschine aufzutauchen, ist schon alleine deswegen wichtig, damit man auch in den AI-Overviews oder im AI-Mode auftaucht. Zusätzlich sollte man andere Kanäle auch noch bedienen, um eine möglichst breite Zielgruppe auch auf unterschiedlichen Arten und Weisen zu erreichen, dort an den Schmerzpunkten einmal anzuknüpfen und ja so sozusagen die Aufmerksamkeit zu gewinnen und am Ende auch noch mehr Sichtbarkeit zu generieren.
Absolut, absolut. Das macht ja Sixt auch ganz gut auf den verschiedenen, zum Beispiel TikTok-Kanälen, auf Instagram, da sind sie ja auch sehr aktiv. Und das zeigt sich auch, dass man diese Multimodalität auch für die Suchergebnisse immer wichtiger sind, weil der eine liest sehr gerne, der nächste guckt aber lieber ein Video, der nächste guckt lieber ein Bild, der nächste möchte gerne einen Podcast hören und dementsprechend möchte Google das auch den User dann liefern.
Das sind ordentliche Aufgaben für Unternehmen, die sich vielleicht bisher nur auf die Website bezogen haben. Genau, ich wollte nochmal zurückgehen wir sind auf die Rankings zu sprechen gekommen, dass die Klicks abnehmen. Was würdest du denn sagen, welche KPI werden entscheidender? Oder auf welche sollten Unternehmen oder vielleicht auch Agenturen, die da arbeiten, zunehmend achten?
Worauf man, ja, wie du schon sagtest, Klicks nehmen ab. Das ist eine Realität, mit der man leben muss. Also jetzt sich nur noch auf Klicks zu fokussieren, ist nicht mehr so richtig. Impressionen, finde ich, sind dann schon wichtiger geworden. Das war eigentlich so die Metrik, die man als SEO mal so ein bisschen verhasst hat und gesagt hat, die Impressionen sind hochgegangen, irgendwie so ein Zeitlink wieder auch von der Brand und dann alles kaputt gegangen. Aber die Impressionen, finde ich, sind eine Metrik, die man jetzt doch genauer unter die Lupe nehmen sollte, vor allem für Queries, die halt auch länger sind. Ja. Vor allem mit der Einführung von AI-Mode wird das definitiv wichtiger. Man kann es in der Search-Konsole auch sehr gut machen. Man kann mit einem Regex-Befehl sagen, hey, find mir nur die Prompts und Queries, die länger als 5 Wörter sind, 6 Wörter sind, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da gibt es teilweise richtig lange Queries, die jetzt auf einmal in der Search-Konsole auftauchen, dass man sich auch die ein bisschen genauer anguckt. Das ist eine Metrik, sag ich mal, es ist keine KPI, aber ein Punkt, den man sich als SEO genauer angucken würde. Was dann natürlich ein wichtiger Punkt KPI ist, sind die Conversions, die durch SEO-Traffic, sage ich mal, erzeugt werden, wobei man auch da ein bisschen jetzt gucken muss, ist es vielleicht dann doch ein bisschen durch den Branded-Traffic, also Direct-Traffic gestiegen. Das kann durchaus auch passieren, dass die Leute irgendwo auf der Reise entlang in AI-Mode lesen, hey, Sixt ist eigentlich eine ganz coole Autovermietung und am nächsten Tag machen sie das Fenster auf und tippen oben in die Adressleiste Sixt ein. Das ist so die Frage, da muss man jetzt ein bisschen gucken, dass sich das ein bisschen blendet, also vermischt. Aber dieses klassische Klick durch Google SEO und Conversion muss man ein bisschen mehr mischen. Es ist leider nicht mehr so klar, wie es mal war.
Nee, also so was du gerade auch erklärt hast, das zeigt ja eigentlich auch ganz gut, dass auch Nutzerinnen momentan zwar das eine bevorzugen, aber immer noch auf das andere zurückgreifen. Also zum Beispiel, sie lesen was im AI-Overview und nutzen trotzdem die klassische Google-Suche, um dann gezielt zum Beispiel nach Marken zu suchen, nach konkreten Angeboten.
Wie gesagt, das Nutzerverhalten dauert, bis es sich verändert. Das passiert nicht von heute auf morgen. Es kann 10 Jahre dauern, bis sich der Mensch an irgendwas wirklich, wirklich 100% gewöhnt hat. Ich kann mich noch an die Anfänge von Suchmaschinen erinnern. Da wussten die Leute nicht, was sie suchen sollten. Die haben dann einfach Fußball eingegeben, wenn sie Fußball gucken wollten. Nicht Spiel heute in München. Das war noch so total unbekannte Begriffe. Und das dauert halt, bis sich auch die Leute von Fußball, Spiel, heute München auf, keine Ahnung, wer hat heute die höchsten Wahrscheinlichkeiten beim FC Bayern München das Tor zu schießen, einzugeben. Das dauert, bis sich das so angepasst hat. Aber man kann sich jetzt schon drauf einstellen.
Gut, das dauert also 10 Jahre, wir sagen mal die Karriere.
Ja, das ist ein Extrembeispiel, ne? Heutzutage kann man sagen, okay, die 5 Jahre kann es auch schon sein, ne? Und ChatGPT hat ja, sag ich mal, 2022, 2023 überhaupt richtig angefangen. Jetzt kommt ja der AI-Mode. Man munkelt, dass es ja auch schon mal Default sein könnte in der USA. Also, dass es nicht mehr die klassische Google-Suche gibt, sondern AI-Mode ab Start. Verständlich, die ersten Studien haben ja auch gezeigt, nur 2-5% der User verwenden es überhaupt in AI-Mode. Also, wo man wirklich aktiv draufklicken muss. Deswegen möchte ja auch Google gerne, dass da die Leute das mehr Default verwenden. Dann kann sich das, wenn die Leute dazu gezwungen werden, natürlich auch schlagartig verändern.
Ja, aber genau so ein Trugschluss besteht im Prinzip ja auch über die Nutzung von ChatGPT oder KI, anderen generativen KI zur Suche. Ist ja auch tatsächlich nur ein verschwindend kleiner Prozentteil, die das aktiv nutzen. Ja, also klar, es werden immer mehr. Ich persönlich beobachte das auch viel in meinem Umfeld, dass mittlerweile direkt, ich frage ChatGPT, ich denke auch eigentlich schon gar nicht mehr so groß selber drüber nach. Und trotzdem ist es ja wahrscheinlich nochmal was anderes, wenn es um, ich sage mal, transaktionale Inhalte geht, wo ich tatsächlich ein Angebot brauche. Es vielleicht auch um speziellere, nischigere Themen geht, wo ich einfach vielleicht auch nicht auch nochmal mehr überprüfen sollte, ist das richtig, was mir da ausgegeben wird.
Man kennt es ja auch, sag ich mal, als SEO, wenn man jetzt die beste Pizzeria in einer fremden Stadt sucht, tendiert man vielleicht auch dazu, immer noch Google Maps zu verwenden oder vielleicht auch TikTok, weil man halt die echten Erlebnisse sehen möchte. Und da ist ja ChatGPT zum Beispiel noch abgeschlagen. Da werden noch Telefonnummern mit einer +1 Vorwahl vorgeschlagen, weil irgendwie die nicht gecheckt haben, dass man in Deutschland ist und all so ein Kram. Und wie gesagt, der AI-Mode, finde ich, könnte da halt spannend werden, weil Google halt die größte Datenbasis hat. Also vom Algorithmus her über Google Maps sind die da wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Und dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass da dann ChatGPT plötzlich doch nicht mehr so interessant wird, wenn AI-Mode genauso gute Ergebnisse liefert. Und dann ist es auch kostenlos.
Das auch noch.
Ja. Ich kenne viele, die bezahlen für den Pro-Mode von ChatGPT, weil sie denken, dann kommen bessere Ergebnisse. Und das ist dann halt auch.
Ja. Es ist echt super abhängig von der Nutzung des Tools, ne? Also ob es sich lohnt zu investieren oder vielleicht doch die Standardvariante zu lassen. Okay. Also es geht rasant voran. Es sind ungefähr täglich kommen neue News auf den Markt, was man alles beachten sollte, welche Tools es gibt, das ist ja sowieso im Überfluss scheinbar. Wie hältst du dich denn da eigentlich auf dem aktuellen Stand?
Um auf dem alleraktuellsten Stand zu bleiben, ist es am einfachsten, selbst zu testen. weil man ist sonst immer nur der Follower. Also wenn man halt News irgendwo liest, dann hat es halt jemand anders schon ausprobiert. Wenn man aber wirklich die News sein möchte, muss man es halt selbst ausprobieren. Und das ist so eigentlich das, was ich am liebsten mache. Man hat halt so seine Domains als SEO, mit denen man rumspielt, mit denen man mal Sachen ausprobiert und dann halt mal guckt, okay, wenn ich jetzt weißen Text auf weißen Text mache, was macht dann der AI-Bot, was macht dann der Google-Bot? Da muss man halt mal ein paar Sachen ausprobieren. Klar, natürlich kann man sich in der SEO-Welt über diverse Blogs, die man halt so kennt, Search Engine Land, etc. pp. Immer auf dem Laufenden halten, was so als Neuestes aus Amerika kommt. Auf LinkedIn bin ich auch immer gerne unterwegs. Der Malte Land, wer was postet, ist meistens spannend. Die kann man sich jetzt auch mal durchlesen. Ansonsten aus der AI-Welt gibt es auch Unmengen an Podcasts und so weiter und Webseiten, die man sich anschauen möchte. Aber das beste Wissen ist immer noch das, was man selbst ausprobiert hat. Weil es ist auf einen selbst zugeschnitten, auf die eigenen Kunden zugeschnitten und es macht dann auch am meisten Spaß, wenn man sofort die Ergebnisse hat und sieht, ob es was bringt oder nicht. Und die Mischung aus dem allen, da halte ich mich auf dem Laufenden.
Du hast gerade als Kanal auch LinkedIn erwähnt. Da kursiert ja auch extrem viel. Ich glaube, es kann auch zu extremer Verunsicherung führen. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Muss ich mich rein auf KI konzentrieren? Und dieses SEO ist im Prinzip schon völlig obsolet. Was würdest du denn nochmal sagen zu der Frage? Ist SEO jetzt tot? Also können wir da jetzt so einen Grabstein draufstellen?
Ja, also ich sage, nein, ich würde sagen, die Antwort ist nein. Also das SEO, wie man es kennt, ist tot. Oder es entwickelt sich weiter oder es entwickelt sich neu. Ich sag's mal so, der SEO, der jetzt weiterhin immer noch Keyword-Listen durchgeht, ein Text mit 300 Wörtern und einer Keyword-Dichte von 3% schreibt und das jetzt noch die nächsten Jahre weitermachen wird, der wird es immer schwieriger haben, da wirklich Top-Rankings zu erhalten. Wenn der sich jetzt anfängt, auf technisches SEO zu fokussieren, dass die Seite vernünftig gecrawlt, gelesen werden kann, ist er schon mal einen Schritt weiter. Wenn er jetzt noch guckt, okay, der Content auf meiner Seite, der hat jetzt vielleicht nicht nur Keywords mit 1000 Suchvolumen pro Monat, aber es erklärt mein Produkt von A bis Z, dann ist er schon mal auch einen Schritt weiter. Und wenn er dann noch überlegt, okay, was will der Kunde eigentlich? Was macht der Kunde eigentlich? Dann ist er ganz weit vorne und wie gesagt, dieses SEO-Feld erweitert sich gerade eben. Also um als SEO wirklich weiter vorne zu bleiben, muss man sich weiterentwickeln. Es führt kein Weg dran vorbei. Aber dieses klassische SEO, wie man es bis jetzt immer gemacht hat, ist rot. Ja, aber es kommt ein SEO-2, was halt ein bisschen schneller läuft, ein bisschen mehr Wissen haben muss und halt auch eine größere Bubble um sich drumherum hat, die weitere Felder abdeckt, als das klassische SEO. SEO ist schon seit ich SEO mache, tot. Und jedes Jahr ist, dann kam hier Voice Search raus, dann war SEO auch schon wieder tot. Deswegen SEO ist ständig tot. Aber um nochmal auf das Thema auch LinkedIn zurückzugreifen, da gibt es momentan zwei Felder. Ja, die einen sagen, es sind die klassischen SEOs, alles bleibt so, wie es ist. Und die andere Seite sagt, SEO ist tot, Geo ist der King. Und ich finde, der Mittelweg, Geo, ja, gibt es. Ist halt dieses Generative Engine Optimization, wird wichtiger, aber es basiert auf gutes SEO. Und es geht halt in Hand. Und das ist so, finde ich, wie SEO weiterlebt.
Eine Frage ist mir jetzt doch nochmal aufgeploppt. Wenn jetzt Unternehmen komplett vor der Frage stehen, ja, was wollen denn Nutzer von uns wissen? Und die haben jetzt nicht gerade unbedingt Zugriff auf Tools wie jetzt SEO-Experten, die nutzen. Was empfiehlst du diesen Unternehmen, die einfach sagen, irgendwie weiß ich muss die Nutzer ansprechen, aber ich kenne absolut nicht deren Probleme und ich weiß auch gar nicht, welche Fragestellungen die haben?
Man kann beim Customer Support anfragen, wenn man da wirklich noch nie richtig zugehört hat, wäre das so der erste Schritt, um genau zu fragen, hey, welche Fragen kommen häufig vor? Welche Fragen sind selten, aber interessant? Da kann man vielleicht auch was daraus ausarbeiten. Da ist ja die eigene Datenbasis vorhanden. Und da sollte man anfangen. Klar, man kann jetzt, wenn man wirklich ganz früh anfängt und noch nicht so viel Customer Support hatte, sofort jeden Kunden fragen, hey, wie haben sie uns gefunden? Welche Gedanken sind ihnen da vorher durch den Kopf gegangen, bevor sie uns überhaupt gefunden haben? Da vielleicht so ein bisschen die Customer Journey auch mit abgreifen. Und wenn es den immer noch nicht gibt, ja, dann fragt man vielleicht ChatGPT, stell dir vor, du wärst Kunde von Produkt XYZ, welche Fragen könnten dir in den Kopf aufkommen, wenn du auf der Reise zu dem Produkt bist? Das wären so die drei Schritte, die man vielleicht durchgehen könnte, um zu gucken, welche Fragen gibt es doch, die vielleicht nicht abgedeckt sind auf meiner Seite.
Super Tipp für alle Unternehmen, die da ein bisschen Unklarheit haben. Ich habe jetzt noch eine Frage für dich. Wenn du jetzt diesen Podcast suchen würdest, wie würdest du vorgehen? Also einfach nur als interessierter Podcast-Hörer.
Also wenn ich als interessierter Podcast-User diesen Podcast suchen würde, müsste ich ja ein allgemeines Interesse an AI-Overviews oder AI-Mode haben. Und da würde ich vielleicht bei Google suchen, Google AI-Funktion, wie da reinkommen oder wie ranken oder wie funktioniert das? Sowas in der Art hätte ich vielleicht schon. Oder in eurem Fall für B2B, könnte man das vielleicht auch noch dazu schreiben. Wäre das vielleicht so mit dem Zusatzbegriff Podcast natürlich am Ende eine Möglichkeit, um diesen Podcast zu finden, weil man möchte ja einen Podcast finden.
Ja, dann gucken wir mal, ob wir am Ende diesen Titel auch so wählen für diesen Podcast. Hast du noch Tipps, die du noch mitgeben würdest, die jetzt in den letzten Minuten nicht gefallen sind, die aber vielleicht hilfreich werden könnten?
Man sollte vielleicht, wenn man schon an seiner Webseite arbeitet, das Thema strukturierte Daten auf jeden Fall mitnehmen. Es ist häufig eine einmalige Aufgabe. Man setzt das technisch einmal auf und idealerweise wird es automatisiert erstellt. Es hilft den Bots, das Ganze besser zu verstehen, vor allem wenn das Rendering der Seite vielleicht nicht so super ultra perfekt klappt. Kann es unterstützend wirken, wobei meine Tests gezeigt haben, dass es nicht zwingend funktionieren muss. Deswegen ist technisches SEO nach wie vor sehr, sehr wichtig, dass die Seite auch für den Computer, für den Bot exzellent lesbar ist. Dann ist wirklich wichtig, dass es exzellent verstanden wird und lesbar ist. Und wenn das schon da ist und dann noch guter Content draufkommt, hat man wirklich schon eine sehr, sehr gute Grundlage, um für alle Algorithmen und Suchmaschinen verständlich zu sein.
Super, danke schön.
Das wäre so mein Tipp, den ich wirklich jedem mitgeben würde. Klar, dann wie gesagt, den Content wirklich bei dem eigenen Produkt anfangen, das wirklich komplett erklären und von da aus geht die Reise dann weiter.
Okay, also man hat eine sehr gute Basis mit einem schönen technischen SEO, mit ordentlichen strukturierten Daten, aber vor allem mit Content, der sich an den Nutzerfragen orientiert. Ich denke, damit ist eine ganz gute Basis tatsächlich da für die Suchen, wo auch immer und wo auch immer sie uns hinführen werden. Was glaubst du, wie suchen wir in 5 Jahren?
Spannend. Ich denke, was passieren wird, und das kündigt sich ja gerade eben so an, bei Android ist es ja schon so, bei Apple soll es ja auch so kommen, dass die AI alles weiß, was auf deinem Smartphone passiert. Hört sich ein bisschen gruselig an, Aber am Ende ist es vielleicht für den User ganz spannend. Wenn man zum Beispiel weiß, dass man im Kalender drin steht, dann und dann habe ich Urlaub. Und die AI weiß, hey, du hast hier tausende Fotos von dir, deiner Frau und zwei Kindern. Dann weiß ich, dass du sehr wahrscheinlich ein Auto brauchst, was ein bisschen größer ist. Und die AI weiß auch, hey, du hast schon Flugtickets gebucht und du fängst an, dran zu denken, einen Mietwagen zu brauchen. Dann ist alles schon dahingehend optimiert. Dann tippt man nur noch Mietwagen ein. Und dann fragt dich die AI, brauchst du den für den Urlaub, den du dann und dann geplant hast, für deine Familie von 4 Personen, für den Flug nach Palermo? Dann wird das, glaube ich, stark verkürzt, was man nur noch eingeben muss. Also diese ganze Journey, die der User hat, wird immer mehr Richtung Bottom of the Funnel geschoben. Einfach weil die AI weiß, das bist du und das brauchst du wahrscheinlich. Und so wird sich das Ganze, denke ich, in der Zukunft verschieben. Dass einige sagen, hey, meine Vorlieben sind, aber ich gehe gerne in ein veganes Restaurant. Und wenn ich jetzt Restaurant eingebe in München, dann kommen nur noch vegane Restaurants, weil das Teil das weiß. Der nächste sagt, hey, ich möchte aber nur Do-it-yourself-Sachen haben. Also wenn ich jetzt Sachen, was weiß ich, ich brauche eine Plüschfigur für meine Tochter, dann weiß es, okay, es muss jetzt nicht eine von Amazon sein, sondern es wird dann eine von Etsy. Beispielsweise, weil die AI weiß, ich bin doch lieber ein Fan von handgemachten Sachen. Und daher wird sich auch dieses ganze Thema mit Rankings und Suchvolumen stark verschieben. Und es geht dann mehr auf das Individuelle. Und auch da wieder ist es ganz wichtig, dass man halt sein Produkt von A bis Z erklärt. Wenn man mehr die Premium-Firma ist, dann macht es keinen Sinn, Hardcore-Budget-Shot-Produkte zu verkaufen, weil das wird dann die Person nicht ansprechen, weil die AI weiß, das brauche ich dem gar nicht vor die Nase zu schieben. Dem interessiert das nicht. Und so wird sich, denke ich mal, in der Zukunft das Ganze verschieben.
Und am Ende bleibt eben, wie auch jetzt und wie es auch schon vor Jahren war, der Nutzer, der einfach ein Bedürfnis hat und den wir abholen müssen und dem wir das passende Produkt, das passende Ergebnis liefern sollten.
Genau, dass man natürlich das auch nur das nach außen kommuniziert, was man haben möchte als Kunde und nicht versucht, alle mitzunehmen. Das wird schwieriger.
Das stimmt wohl, ja. Das kann nicht so gut gelingen. Wunderbar, ich habe gerade gar keine offenen Fragen mehr. Ich bedanke mich, dass du tatsächlich geschafft hast, diese komplexen Dinge einfach zu formulieren, für mich zumindest. Mal gucken, was es an Rückmeldungen gibt. Aber ich fand es super spannend und freue mich dann, weiter von dir zu hören. Und danke für deine Zeit heute.
Das Thema nehme ich auch ein bisschen ausführlicher in dem Bund in Salzburg im November bei der SEOCom. Da spreche ich auch mehr über das Thema AI Mode und AI Overviews, wo ich nochmal die Details ein bisschen visueller natürlich auch, aber auch in der Tonspur detaillierter zeigen kann. Und wer sich dafür interessiert, ist sehr, sehr gerne gesehen in Salzburg auf der SEOCom. Würde mich freuen.
Und für die, die nicht kommen, gibt es so eine Chance, das auch nochmal irgendwie zu erleben, eine Aufnahme oder so im Nachgang?
Es wird bestimmt auf LinkedIn irgendwas geben, so wie immer.
Ja.
deswegen kann ich Ihnen empfehlen, auf LinkedIn mir zu folgen. Benjamin Sturmal, Nachname schreibt sich S-Z-T-U-R-M-A-J. Wie immer schwierig, muss ich immer so buchstabieren. Und kann mich dann halt auf LinkedIn finden. Und da werde ich bestimmt was drüber posten. Wenn die Zeit kommt.
Ja, super spannend. Also Ende November, viel Erfolg dabei.
Dankeschön.
Und dir erstmal noch einen wunderschönen Tag heute.
B2B Marketing Rules. Wir sprechen über Digitalmarketing, Vertrieb und die besonderen Herausforderungen in B2B-Unternehmen. Dieser Podcast wird präsentiert von Digitly, der B2B-Digitalagentur. B2B Marketing Rules.